ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast, in dem wir über Guilty Pleasures und harte Verfehlungen sprechen und diskutieren, was davon eventuell eine Relevanz fürs Höllenfeuer hat. Ich bin Christoph und bei mir sind auf der linken Seite Urs.
Hallo.
Und auf der rechten Seite Alex.
Hallo.
Nicht politisch gemeint. Wir haben die beiden in den vergangenen Folgen öfter mal als Hilfs- oder Assistenzpriester vorgestellt. Da gab es böse Kommentare bei Facebook.
Ganz
oder
böse.
Als Fax per Brieftaube, zum Beispiel von Carsten aus Osnabrück. Das heißt auf Niederdeutsch?
Osnabrücke.
Danke. Für alle, die kein Hochdeutsch sprechen. Und Carsten, der beschwert sich natürlich völlig zu Recht, dass wir das sehr verkürzt und damit auch sehr falsch darstellen.
Danke, Bruder.
Deshalb will ich jetzt nochmal versuchen zu sagen, was ich von euch gelernt habe darüber, was Diakone sind. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Also,
von Wulfen hat überhaupt keine Ahnung.
Ein Diakon ist ein altes Amt in der Kirche,
korrekt.
War ein Weihegrad auf dem Weg zum Priester,
korrekt.
Also man wurde irgendwann zum Diakon geweiht und dann erst später zum Priester und deshalb dürfen Diakone auch heute verheiratet sein und einige Dinge tun, die sonst nur ein Priester machen darf.
Die ständigen Diakone, ganz genau.
So, und weil ich dich, mein lieber Urs, am letzten Wochenende wieder mal auf einer Hochzeit erleben durfte, also nicht, weil du schon wieder geheiratet hast, sondern weil du...
Dich jeder hat Hobbys. Was?
Möchte nicht was.
Weil du dich im vollen Ornate, ja, also weiß gewandet, da in die Kirche gestellt hast, um da zu trauen, habe ich eine Frage an euch. Alex, du taufst, sagst du, ne? Du beerdigst, aber in den letzten Podcasts habt ihr immer gesagt, bei der Hochzeit assistiert ihr.
Ja.
Wem assistiert ihr denn? Ihr macht doch die Show.
Ja, wir machen die Show, aber das Paar, das ist wirklich ein ganz tolles Verständnis, finde ich wirklich das.
Ausnahmsweise mal was sehr Gutes.
Wirklich etwas ganz Tolles. Durch das gegenseitige Ja, Urs, korrigier mich,
sich
das Paar zuspricht, gegenseitig zuspricht, kommt das, wie wir sagen, Sakrament, also das
Heilige.
Das Eheband, überhaupt erst zustande. Und der Priester oder in unserem Fall der Diakon bezeugt im Grunde genommen nur, dass sie Ja gesagt
hat. Man ist eigentlich ein Trauzeuge mit viel Text.
Ja, und deswegen sprechen wir von einer Trauassistenz.
Schön. Ja, und das geht bei der Taufe oder bei der Beerdigung eben schlecht?
Ja. Beerdigung ist erstmal gar kein Sakrament.
Wir können ja gar nicht ungültig beerdigen.
Genau, das ist entstresst mich sehr, dass man nicht ungültig beerdigen kann. Ja, bei der Taufe, also ich würde mal sagen, also bei einer Erwachsenentaufe, wo auch der Täufling selber Ja sagen kann und so, da empfinde ich es ähnlich, aber ich glaube, es wird theologisch nicht so gesehen.
Ja.
Weiß ich nicht.
Apropos Theologie, eine engelsgleiche Stimme wird uns jetzt noch einmal daran erinnern, was eigentlich Sünde ist.
Wer etwas tut oder denkt, das nach Gottes Urteil falsch oder unrecht ist, überschreitet damit die göttlichen Gesetze. Im Johannesevangelium heißt es, jede Ungerechtigkeit ist Sünde.
Jetzt noch den Timer stellen, damit wir nicht noch diskutieren, wenn der Engel die siebte Posaune bläst. Und dann geht's auch schon los mit der Frage der heutigen Folge. Am Freitag sind die Olympischen Spiele feierlich eröffnet worden und jetzt schaut die ganze Welt nach Paris, wo es zwar heißt, dabei sein ist alles, aber alle wissen, gewinnen wir eigentlich schon ganz geil, denn schließlich gibt's Bronze, Silber und Gold und alle Welt guckt auf den Medaillenspiegel, denn wer hier antritt, der ist ja doch schon dabei, um zu gewinnen. Wenn der DFB, also der Deutsche Fußballbund, eine Kinderolympiade ausrichten würde, dann ging es dabei vielleicht aber doch nicht ums Gewinnen. Denn im Jahr 2023, da hat der DFB eine, man kann das nicht anders sagen, Revolution im Kinderfußball beschlossen. In der G- und F-Jugend, also das sind die Kinder so im Alter von 5 bis 10, wird ab der Saison 24-25 wird es keine Punkte mehr geben, keine Tabelle. Es wird nicht mehr auf einzelne Tore gespielt. Es soll vor allen Dingen Freude am Spiel in den Vordergrund rücken. Und es soll nicht gleich um Gewinnen und Verlieren gehen. Profis wie Steffen Baumgart, der ist derzeit Trainer beim HSV, der war mal in der ersten Liga der HSV, ne Alex?
HSV, ja.
Wenige erinnern
richtig gut, ne?
Also, Steffen Baumgart... kriegt bei sowas jedenfalls das kalte Kotzen und sieht darin ein Symptom einer zunehmend gesellschaftlichen Verweichlichung. Ja. Unsere Frage also, passend zur Olympiade.
Ist es Sünde, gewinnen zu wollen?
Ja, bitteschön.
Ja, also Steffen Baumgart, Entschuldigung. Steffen Baumgart ist ja so ein alter Gladiator, ne, der jetzt daherkommt und sagt, ja, wir müssen hier durch das Stahlbad der Gefühle gehen, Niederlagen fordern den Charakter und so weiter und so weiter. Und bei der ganzen Sache wirklich ganz am Anfang vorneweg, es ist wieder typisch, es ist ja nicht nur Steffen Baumgart, sondern auch Hans-Joachim Watzke, ne, 100.000 Jahre Geschäftsführer vom BVB und DFB-Vizepräsident, also Teil der Organisation, hat das ja auch sehr, sehr kritisiert, diese Änderung. Und die Leute sind natürlich wieder vollkommen halb informiert.
So ist es.
Also ganz halb genau. Kann man nicht mal sagen, viertel informiert.
Fahr ich richtig hoch.
Ja, Niederlagen sind überhaupt nicht abgeschafft.
Genau.
Niederlagen, sie werden nur nicht aufgeschrieben und hinterher in Tabellen abgedruckt. Ja.
Also ich habe es ja gerade ganz, ganz verkürzt dargestellt. Ja, genau. Alex, du weißt es vielleicht besser. Wie war Kinderfußball bisher? Du bist ja, wie ich aus deinem Spielerpass weiß, ich habe ja eine Kopie deines Spielerpasses, wo du wirklich sehr, sehr süß aussiehst. Mhm. So ein süßer kleiner...
SV Hamilton.
Ja, rothaariger, yeah, the fighting Hamilton. Ein süßer kleiner rothaariger Junge. Ja. Du hast Fußball gespielt von Kindesbeinen an.
Ja, so ist es, ganz genau. Und zu meiner Zeit gab es vor allen Dingen sowas wie 13-0 Siege.
Oder schlimmer.
So, und wenn du natürlich 13-0 gewonnen hattest, ja, dann fühlte sich das gut an, aber ganz blöd war es natürlich, wenn du 0-13 vom Platz gingst. So, das Problem ist einfach, und da hat Herr Baumgart, wie viele andere, muss man ja dazu sagen, einfach die Studie bzw. das veränderte Konzept wirklich nicht richtig gelesen. Ja, es geht ja überhaupt gar nicht mehr darum, dass man gewinnen oder verlieren abschaffen möchte. Gar nicht. Es ist nach wie vor so, dass die Jungs oder die Mädchen oder so, die gewinnen, die freuen sich und die verlieren, die heulen. Ja? Das wird nach wie vor so bleiben. Es gibt alles, was es früher schon gab, nur noch, und das finde ich wirklich überzeugend, nur noch intensiver und noch nahbarer. Was es eben nicht mehr geben soll, sind diese 13-0 Siege, bei denen sich ein Team langweilt und das andere eben furchtbar gedemütigt wird. Und das kann ich durchaus nachvollziehen.
Also sie machen das so, mehrere Mannschaften kommen zusammen und es gibt mehrere Felder, die sind dann kleiner und bei den kleinen, hier G-Jugend, also so 5-6 Jahre alt, stehen dann 4 kleine Tore, Minitore. Es gibt keine Torfrau, keinen Tormann, sondern jede Mannschaft muss dann 2 Tore verteidigen. So, wenn die, und es gibt dann mehrere Mannschaften, die parallel spielen, wenn die einen gewinnen, rücken die auf. Also das hat eine ganz sofortige Folge, wenn du gewonnen hast oder verloren hast, du rückst ein Feld weiter auf in die Gewinnerhälfte.
Die Leistungsdichte passt sich sofort an.
Nämlich dann spielen beim nächsten die Gewinner gegeneinander. Genau. Die Gewinner von den ersten Spielen und dann hinterher die Verlierer gegeneinander. Das heißt, das berühmte 13-0 oder 22-0, übrigens keine Fantasie, diese Ergebnisse, gibt es alle.
Bis heute.
Das heißt, und wer dann gewinnt, geht immer weiter und der andere geht wieder einen runter. Das heißt, die stärkeren Mannschaften am Ende dieses Festivals treffen sich und die schwächeren Mannschaften treffen sich ebenso. Das heißt, diese Katastrophenergebnisse werden immer, immer weniger. Verlieren und gewinnen hat eine sofortige Konsequenz.
Genau.
Ganz im Gegenteil zu das mit der Tabelle, was für viele 5- und 6-Jährige, würde ich jetzt mal behaupten, etwas sehr Theoretisches ist. Wem ist diese Tabelle wichtig und wer heult am meisten darüber? Die Trainer und die Eltern.
Ja.
Die haben ein Problem.
Bestimmter Generationen, muss man dazu sagen. Also wie Urs sagt, ich möchte das unterstreichen, gute spielen gegen gute, schlechte gegen schlechte, das bleibt. Aber alle Spielenden haben am Ende viel mehr Ballaktionen. Das heißt, die Sportart, in diesem Fall Fußball, tritt wieder viel stärker in den Vordergrund.
Und zwar, weil, auch da werden sie schreien, wenn du ein Tor geschossen hast, musst du wechseln.
Genau.
Also wenn du in Führung gehst, musst du wechseln. Also am Ende sogar einen ganz wichtigen Spieler, der SV Hemmelte 3 Jugend, das gibt's nicht, also der SV Hemmelte U6 vom Platz nehmen und dann am Ende dein Team schwächen und die Graupe reinschicken. Warum? Weil ein Trainer, nicht alle, es gibt ganz tolle Jugendtrainer, die allermeisten.
Und Trainerinnen.
Trainerinnen, ganz, ganz die allermeisten. Aber weil er denkt, ich kann doch hier nicht den besten Mann, die beste Frau, vom besten Jungen, bestes Mädchen vom Platz nehmen. Und diese Regel zwingt dazu, durchzuwechseln. Und auch den, der keinen Ball stoppen kann, vielleicht über den Ball fällt, dass der seine Spielminuten bekommt.
Also ihr sagt, bei dieser Revolution des DFB im Kinderfußball geht es immer noch um Gewinnen oder Verlieren, aber es wird einfach mehr gespielt und vielleicht ein bisschen mehr Spielfreude erzeugt.
Dieses Aufregerthema wurde, glaube ich, durch einen völlig verquasten Leistungsgedanken hervorgehoben, der uns so stark scheinbar ja noch in der DNA sitzt. Ja? Wir müssen Leistung bringen, wir müssen uns selbst optimieren, Kinder müssen ganz früh Sand fressen, die müssen durch einen Scheuersack kommen, ja? Die müssen auf den Ernst des Lebens vorbereitet werden. Da kommt's mir hoch.
Du musst halt auf dem Gesicht, auf Asche bremsen. Einmal ein blutiges Gesicht wie der Herr am Kreuz, muss hier direkt alles runterlaufen. Dann hast du was richtig gelernt, wenn es weh tut, die Niederlage formt den Charakter. Das ist die große Philosophie, die Steffen Baumgart vertritt. Die Niederlage formt den Charakter.
Uns
hat auch keiner was geschenkt. Mein Vater, zum Beispiel wie bei Herrn Rolfes, plaudere ich jetzt mal aus dem Nähkästchen, wenn der Vater wegen Eigentor gegen Kneheim den Fußballplatz verlässt, weil er das so schwierig findet. Alex, das hat dir auch nicht schlecht getan, oder? Oder warum erzählst du die Geschichte bis heute unter Tränen?
Ein Taschentuch.
Ich sage jetzt etwas sehr Ketzerisches, was mir eine pastorale Hupe einbringen wird.
Ja.
Aber hat nicht der Herr durch die Niederlage gewonnen?
Ja.
Ganz einfach zu beantworten. Ja,
also wir haben mit unserer Religion haben wir einen Loser zum großen Gewinner gemacht, beziehungsweise so wie der christliche Glaube es definiert, dadurch, dass er mal so richtig, mein Sohn würde sagen, reingeschissen hat, also es voll verkackt hat, wie einer der übelsten Verbrecher. Also das darf man beim Kreuzigen, ist super brutal, das ist auch das Schlimmste, aber es ist auch eine Hardcore-Demütigung. Darum ging es ja auch.
Die Kreuzigung war eine im alten Orient und in der römischen Antike weit verbreitete Form der Hinrichtung. Dabei wurde der Verurteilte an einen aufrechten Pfahl, manchmal mit Querbalken, entweder gefesselt oder genagelt. Dieses absichtlich langwierige und qualvolle Sterben diente dazu, den Verurteilten zu demütigen und als abschreckendes Beispiel für die Zuschauer zu wirken.
Also die letzten, die übelsten, der Abschaum, der wird gekreuzigt.
Deshalb ist ja nicht nur in der Geschichte der Kreuzigung, sondern auch an ganz vielen anderen Stellen im Neuen Testament, dass wir Stellen finden, die mit Profisport und Gewinnen und so gar nichts zu tun haben. Also sehr viele kennen, die Letzten werden die Ersten sein und so weiter. Wie ist da das Verhältnis von Leistung und Religion?
Ich habe eine ganz interessante Stelle gefunden im ersten Korintherbrief. Da heißt es im 9. Kapitel: Wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber nur einer den Siegespreis erhält? Und jetzt kommt's: Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also klarer Ansporn zur Leistung.
Ja, total.
Geht aber noch weiter. Jeder, der an einem Wettkampf teilnimmt, übt sich in allem Enthaltsamkeit. Sie tun es, um einen vergänglichen Siegeskranz zu erlangen, wir aber einen unvergänglichen.
Aber das passt überhaupt nicht zu: Die Letzten werden die Ersten sein,
oder? Ja, doch, pass auf. Also, ich glaube, habe ich erst auch gedacht. Aber es ist so, diese Passage, also nochmal Paulus, ermutigt dazu, auf jeden Fall diszipliniert und zielgerichtet zu sein. Also durchaus auch die Talente, die man bekommen hat, diese zu nutzen, ja, und auch durchaus in den Wettbewerb oder vielleicht sogar in den Wettkampf einzugehen, auf jeden Fall. Aber es geht immer darum, dieses nicht auf Kosten des anderen zu tun, also den anderen demütigen zu wollen, sondern immer darum, die eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten zu verbessern und noch stärker etablieren zu wollen. So habe ich es verstanden.
Aber es steht da nicht, ne?
Ja, steht da nicht, ist eine Interpretation.
Ja,
auf jeden Fall, klar.
Also ich glaube, wenn wir jetzt hier so biblisch werden, es gibt ja auch die Nummer mit den Talenten, also das Gleichnis.
5-3-1.
5-3-1, also ein Diener kriegt 5 Talente, der andere kriegt 3 Talente. Also Talent ist total viel Geld. Ein Talent, habe ich irgendwo mal gelesen, war ja bei uns, glaube ich, 250.000 Euro oder noch mehr. Also ein Talent ist so ein Brocken Silber.
Genau, ich kenne es von Monty Python. Ein Talent für einen Ex-Lepra-Kranken. Damit sind nicht Talente Begabungen gemeint, sondern Geld.
Ja. Genau, das wäre aber sehr viel. Also ein Talent muss unglaublich viel wert gewesen sein. So, oder wenn man das überhaupt umrechnen kann, sagen viele Historiker, es geht überhaupt nicht. So. Also einer kriegt 5, einer kriegt 3, einer kriegt 1. Der Erste, der 5 hat, verdoppelt das. Der Herr kommt zurück in diesem Gleichnis, was Jesus erzählt. Mhm. Der Herr kommt zurück. Noch, super, hast du verdoppelt. Setz dich hier zu mir verdoppelt an den Tisch.
Oder verdreifacht?
Weiß ja, ich weiß ich auch nicht mehr. Ja, aber hat super Geschäft gemacht. Der mit den 3 hat auch super Geschäft gemacht, auch verdoppelt. Und der Letzte hat gesagt, ich weiß, dass du ein gestrenger Herr bist, deswegen, weil ich Angst hatte, es zu verlieren, habe ich es hier vergraben und hole es jetzt wieder heraus und gebe es dir zurück, damit ich es nicht verloren habe. Und dann wird der Herr aber richtig sauer, schmeißt den raus und sagt, draußen vorm Haus kannst du mit den Wölfen heulen in der Einsamkeit.
Und den Zähnen knirschen.
Und den Zähnen knirschen, weg von mir. Das wurde immer in der Geschichte als Riesenleistung. Du musst Leistung bringen, Leistung bringen, Leistung bringen. Ich sehe das nicht so und andere ExegetInnen auch nicht. Also ich bin jetzt kein Exeget, aber so, andere auch nicht. Die heißen, das Problem ist nicht, dass der keine Leistung gebracht hat. Das Problem ist, dass er es nicht versucht hat.
Genau.
Das Problem ist, dass er es nicht versucht hat.
Er hatte Angst, das Risiko einzugehen.
Genau. Spannend wäre gewesen, wie wäre die Nummer ausgegangen, wenn er, aus Angst, er kriegt Schimpfe.
Also das ist das Ende auch der Geschichte. Also
die Moral
der Geschichte ist, der das Talent, also das große Geld vergraben hat, der kriegt schlechte Noten vom Chef.
Was wäre denn passiert, das wissen wir nicht. Der hätte das Talent eingesetzt, ne? Hätte, weiß ich nicht, Bananenkisten aus Zypern gekauft und da wären überall giftige Spinnen drin gewesen, hätte alles weggeschmissen, Geld verloren. Was hätte der Herr denn dann gesagt? Ich glaube, du hast es versucht, alles in Ordnung, Geld ist weg, gar kein Problem, machen wir weiter, versuchen wir es nochmal. Das Problem ist es, nicht zu versuchen. Und genau deswegen, und da komme ich wieder zurück zum Fußball. Was die Leute uns hier sagen wollen, ist ja, die müssen Niederlagen lernen, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt Psychologinnen und Psychologen, zum Beispiel Frauke Wilhelm, das ist eine Psychologin, die hat bei Hannover 96 gearbeitet, beim FC St. Pauli, auch beim DFB. Und die hat gesagt, ja, da gehen Erwachsene davon aus, wie sie mit Niederlagen umgehen. Bei Kindern ist das anders. Das funktioniert anders. Diesen Ehrgeiz, unbedingt gewinnen zu wollen, der kommt viel später. Der kommt, wenn die in der D-Jugend, C-Jugend, B-Jugend sind. Und da soll das ja auch alles weiter sein. Was du hier machst, und da sage ich mal aus meinem persönlichen Empfinden, wenn Kinder in dem Alter so derbe einen auf die Fresse kriegen und Sportversager sind, dann denken sie...
So wie Alex damals. Wie alt warst du im Spiel? Hamilton gegen...
7.
Genau. Wenn die da
lernen, hast du ganz doll einen draufgekriegt.
Das,
ne?
Sitzt tief.
Ja. Genau. Also wenn du dann, nur, dass wir es in regelmäßigen Abständen immer wieder erwähnen.
Genau. Man ganz darf wichtig. Die Wunde nicht, dass die Wunde sich schließt.
Genau.
Und also bei mir war es so, ich war immer ein Sportversager, jetzt gar nicht Fußball, sondern überall anders auch. Und ich habe gemerkt, okay, ich kann das hier nicht. Und bis heute habe ich ein schwieriges Verhältnis, selber Sport zu machen. Das hat mir nie Spaß gemacht. Und das ist einer der Gründe, wo die sagen, dieses andere System ist viel besser, weil die Kinder dann Spaß haben. Und wer das unterschätzt, wer das unterstützt, ist ja Jamal Musiala, der seine gesamte Karriere ja am Anfang in England verbracht hat. Und da haben die das schon ganz lange so. Und der hat selber gesagt, das war für mich viel besser. Es gibt viel weniger Druck von den Erwachsenen. Und wir konnten da einfach zocken, spielen. Es war viel lustiger. Nämlich, was auch viele sagen, Musiala unterstützt das, der Trainer sagt dann, wir sind Zweiter in der Tabelle. Wir können noch Erster werden. Deswegen kann ich heute nicht dich und dich einwechseln. Ich muss die Besten einwechseln, weil ich will ja Erster werden. Die Eltern sagen das. Wie kannst du den hier einwechseln? Wir wollen doch Erster werden.
Ne? Ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge tatsächlich etwas ganz Interessantes gefunden, nämlich eine Gesundheitsstudie aus Kloppenburg, das 3F-Programm. Stimmt wirklich. Ärzte, Pädagogen und Sportwissenschaftler aus Oldenburg und Kloppenburg haben das entwickelt. Und zwar ist das ein gesundheitsförderndes Programm für Erwachsene. Die sagen, wir haben die Spielregeln des Fußballs nochmal verändert und angepasst. Und diese Veränderung soll eben dazu führen, dass gleich viel Spaß und Zeit am Ball gewährleistet wird. Unabhängig von den fußballerischen Fähigkeiten. Also auch hier steckt die Idee dahinter, ja, lasst uns doch mal dieses ewige Leistungsprinzip, ja, das schieben wir jetzt mal beiseite. Wir konzentrieren uns wieder jetzt voll und ganz auf den eigentlichen Sport.
Ich höre aus dem, was ihr gesagt habt, Folgendes raus, was die Bibel betrifft. Bei Paulus, hast du gerade, Alex, ausgeführt, heißt es im Grunde, man soll sich anstrengen, man soll das tun, wozu man befähigt ist, und das soll man auch mit viel Energie tun. Urs, aus dem Gleichnis mit den Talenten nehme ich raus, geh ins Risiko, ja, nutz das, was du hast und wage auch mal etwas. Aber die Bergpredigt, liebe Freunde, ist doch eine Absage gegen jedes Erster sein, das ist doch ein aufmunterndes Werk an alle, die hinten stehen in der Gesellschaft. Wie passt denn das zusammen?
Ah, passt ganz wunderbar, denn ich möchte jetzt fange ich mir wahrscheinlich eine Hupe an, den Herrn zitieren. Aus dem Matthäus-Evangelium, und ich tue es gerne, da heißt es im 16. Kapitel.
Du streckst gerade die Arme auch noch aus, dafür fängst du dir die nächste Mal.
Ich sehe ihm so gerne beim Untergang zu. Ach, wenn
Hat
wir noch ein Video
das Weihrauchfass auf. Nein, da heißt es wirklich. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Und damit wird aus meiner Sicht davor gewarnt, weltlichen Gewinn oder eben auch Erfolg, ich glaube, man könnte ergänzen, sportlichen Erfolg, so hoch zu schätzen, auf Kosten der eigenen Seele oder des spirituellen Lebens. Jetzt das ja ist immer die Gefahr, und ich glaube, genau davor wird auch in der Bergpredigt gewarnt. Das kann nicht am Ende stehen.
Aber jetzt haben wir drei Sachen, die sich nicht unbedingt widersprechen, aber doch in unterschiedliche Richtungen streben.
Ja.
Na, aber auch zum Beispiel in der Bergpredigt. Das ist ja auch selig, die reinen Herzen sind, ne? Sie werden Gott schauen. Genau wie bei dem Gleichnis. Es ist völlig okay, seine Talente auszuüben. Also jetzt nicht das Geld, sondern das, was du gut kannst, kannst du auch gut machen. Und zwar, weil das gut für dich ist. Ne? Also reines Herzens, also du bemühst dich um die guten Dinge. Ne? Und das kann sein, selber sportlich zu sein, aber es gibt ja auch ganz viele andere Talente, bla bla bla, das wissen wir alle, ich kann mich gut um Leute kümmern und so.
Ne? Viel interessanter in der Bergpredigt sind doch die Leute, die erwähnt werden, die keine Talente haben, die krank sind. Ich finde immer besonders beeindruckend, da geht es ja auch um die Leute, die nicht so schlau sind, weil wir ja gerade auch das Intellektuelle immer nach vorne stellen. Die eben keine Talente haben und die sich nicht reinbringen können.
Ja, und aber das Gleichnis mit den Talenten, muss ich wieder darauf zurückkommen. Der sagt, also, ne, das ist ja 5, ich weiß gar nicht, sind es 5-3-1 oder ist
ich
es
meine
nicht,
fünf,
ist
nein,
es nicht 7-3-1? Ich weiß fünf, es nicht mehr. Eins. Also egal.
Im Matthäus-Evangelium werden den Dienern sogenannte Talente, eine Gewichtseinheit für Edelmetalle, anvertraut. Es sind 5, 2 und 1.
Deswegen habe ich das eben erzählt, dieses ein Talent ist super viel Geld. Das heißt ja auch, der ein Talent hat, der hat zwar weniger als die anderen, aber immer noch so super viel. Das ist, wovon die Bibel ausgeht. Und die will damit sagen, auch bei den Seligpreisungen, vielleicht ist das im Vergleich zu jemand anders wenig, aber du musst auf deine eigenen Möglichkeiten gucken. Und wenn du da genau hinguckst und dich nicht vergleichst, wirst du sehen, das ist wahnsinnig viel.
Ja, vor allen Dingen, wer das hat denn diese Maßstäbe viel. Von wenig und viel festgesetzt?
Ja, genau.
Das steckt ja dahinter. Genau. Und alles, was Urs gesagt hat, ne, kann ergänzt werden. Mach das auf jeden Fall, ob viel, ob wenig, ne, das haben wir ja festgelegt. Und niemals aus egoistischen Motiven oder auf Kosten anderer.
Müsste eine christliche Olympiade dann nicht eigentlich den Einzelnen immer nur messen können und könnte dann überhaupt nicht vergleichen?
Nee, eigentlich, die Olympiade hat ja im Gedanken, und ich finde, bei Olympia ist das auch noch ein bisschen so, viel mehr als bei Fußball oder anderen Leistungssportarten. Das heißt ja, dabei sein ist alles. Natürlich, die Spitzenathleten wollen Gold gewinnen. Aber bei Olympia lenken sie ja zum Beispiel, wie damals bei Eddie the Eagle, wer sich an den noch erinnert, bei den Winterolympiaden.
Englischer Skispringer.
Gibt es ja auch, glaube ich, mittlerweile einen Kinofilm über den und so weiter. Also super gespielt, aber von wem weiß ich nicht mehr. Und
Egerton.
Genau. Und auf den wurde dieser Fokus gelenkt und alle haben dem zugejubelt. Und der war ja mit Abstand der Schlechteste und so weiter. Und die fanden den super. Oder es gibt regelmäßig dann auch beim letzten Lauf, beim Schwimmen, gibt es dann irgendwelche Typen, wo du wirklich Angst hast. Schaffen die es überhaupt ins Ziel oder ertrinken die da im olympischen Becken? Und die werden auch gefeiert, auch vom Publikum gefeiert und gesagt, für den ist das entscheidend. Und ein Sportreporter hat mal gesagt, der hat eine persönliche Bestleistung gelaufen, Leute. Der ist der Letzte, der ist der Letzte in diesem Rennen. Aber persönliche Bestleistung bei Olympia, wer ist hier der Gewinner?
Darf ich mal was fragen? Wie fandet ihr denn früher eigentlich die Tage der Bundesjugendspiele?
Oh, gekotzt habe ich da.
Ich auch.
Ich habe die gehasst bis zum geht nicht mehr.
Genau, warum? Weißt du es noch?
Naja, ich bin Gesamtschüler, ich hasse sowas natürlich. Ja.
Was stand denn am Ende der Bundesjugendspiele?
Ja, Sieger oder Ehrenurkunde?
Ich habe weder das eine noch das andere.
Ja, weil du dich mal wieder daneben benommen
hast. Ich glaube, weil ich
Ehrenurkunde, das war, glaube ich, die mit Unterschrift des Bundespräsidenten, mit diesem goldenen Siegel.
Richtig.
Dann gab es die Siegerurkunde.
Ja, die war schlechter als Ehre.
Ja, und dann gab es die Teilnahmeurkunde. Ah, ja.
Die gab es bei uns nicht. Ich habe gar nie irgendwas gekriegt.
Sport war für mich in der Schule immer so kompetitiv und so gegeneinander, dass ich als harmoniebedürftiges Kind natürlich überhaupt keinen Bock darauf hatte, wie viele Jahre das gedauert hat, bis ich Spaß an Sport bekommen habe, weil ich bin da eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich immer dachte.
Das hat unfassbar
lange gedauert, weil Sport bei mir in der Schule immer zu tun hatte mit Gegeneinander.
So. Ja. Und deswegen frage ich, das war bei mir nämlich ganz genauso. Ich war, ja, ich wollte gerade sagen, wie jedes Kind, weiß ich gar nicht, aber ich fand es einfach immer furchtbar ungerecht. Ich war auch überhaupt gar nicht schlecht im Sport, aber für eine Ehrenurkunde, ja, also Siegel mit Bundespräsident und so weiter, hat sie ihm halt auch nicht gereicht, ja. Und deshalb habe ich dann irgendwann bockig geworden, habe gesagt, ja, dann brauche ich mich jetzt auch nicht mehr anstrengen. So, und das hat mir total den Spaß am Sport verhagelt.
Also ich muss ja nur mal sagen, ich bin erstmal total überrascht. Du warst ja so ein sportlicher Fußballer. Ich hätte immer gedacht, dass du Ehrenurkunde
bist. Nee, gab es immer erst bei, ja, aber okay, Fußballer ja, aber du musst ja, keine Ahnung, was musste man dann damals springen? 4 Meter oder 5 und so.
Ich wollte nur sagen, ich bin überrascht, Nummer eins. Und zweitens,
ich hasse den so sehr.
Genau, was ich hierbei sagen muss, ist die Frage, die sich doch immer stellt, bei allen, da, also zum Beispiel Bundesjugendspiele sind ja in der Form auch abgeschafft. Es gibt jetzt auch diese.
Nee, die haben auch
den Modus verändert, genau. Mit diesen Urkunden, mit diesen Sportabzeichen. Also bei der Gesamtschule natürlich meiner großen Kinder, da gibt es jetzt auch nur so ein Sportfest und da gibt es auch keine Abzeichen mehr. Da gab es genau ein bisschen kleiner wie bei dieser Sache mit dem DFB auch so ein Riesengeheule von allen möglichen Leuten, ne? Die müssen doch auch mal sich anstrengen, anspornen und so weiter. Und da ist meine Frage, wenn wir jetzt über Sportunterricht reden oder überhaupt über Sport mit Kindern, für Kinder und Jugendliche. Was ist denn der Auftrag überhaupt? Ist der Auftrag, neue Musialas und neue Thomas Müllers oder so heranzusichten? Also Siegermentalitäten? Ist das die Aufgabe vom Schulsport? Oder Freude an Bewegung zu entwickeln?
Genau.
Und ich würde sagen, Freude an Bewegung entwickeln ist deutlich besser, wichtiger.
Ja. Ich habe ja gerade schon ausgeführt, dass ich Schulsport früher total scheiße fand. Und nach all dem, was ich gelernt habe, ich bin dann ja auch Schauspieler geworden und habe darüber erst die Bedeutung von Körper so richtig kennengelernt. Also wie wichtig ist, wie Körper und Stimme und so zusammenhängt, da wird Alex ein ganzes Referat drüber halten können. Und nachdem ich ja jetzt verheiratet bin mit einer ganz, ganz hervorragenden Lehrerin, die auch noch ganz, ganz sportlich ist, würde ich sagen,
ganz liebe Grüße,
wenn wir unsere Schule mal grundlegend überarbeiten würden, unser Schulkonzept, dann müsste da unfassbar viel Sport drin vorkommen, obwohl ich das total doof gefunden habe. Und man müsste vor allen Dingen ausloten, all diese Dinge, die wir als Sprecherinnen und Sprecher kennen, wie das miteinander zusammenhängt, dass man ein Gedicht besser auswendig lernen kann, wenn man sich dabei bewegt, wie diese ganzen Wechselwirkungen zwischen Sport und den intellektuellen Fähigkeiten, die auszubilden, wie die zusammenhängen, die wir immer noch kennengelernt haben, als das ist was völlig anderes. Es gibt das Stillsitzen in der Schule und das Auswendiglernen und das eher Intellektuelle und es gibt auf der anderen Seite das Sportliche, sich austoben. Das zu kombinieren, das müsste der Auftrag von Schule sein.
Ich habe ja mit deiner Frau tatsächlich auch telefoniert in der Vorbereitung auf diese Folge, Sportlehrerin, und sie sagt, ja, es ist leider Gottes bis heute immer noch so, dass die sportlich erfolgreichen Menschen immer auch die beliebtesten in der Schule sind. Ja? Wenn du toll in Latein bist, ist das immer noch nicht sexy. Aber wie du schon sagst, das miteinander verbinden zu können, wir züchten in der Schule, jetzt mache ich mir keine Freunde, aber ich sag's, statt Persönlichkeiten bilden wir immer noch Leistungsträger aus. Und das finde ich schade.
Und gleichzeitig, also Harald Lesch unterstützt übrigens, also der Physiker, der unterstützt genau das in ganz, ganz, ganz vielen Videos, was Christoph sagt, ne? Wir brauchen Sportunterricht, ganz viel, wir brauchen Kunstunterricht, wir brauchen Musik, da sagt er ganz, ganz viel, weil eben genau aus dem Grund, weil das alles zusammenhängt, nur Leute, die in diesen Bereichen gelernt haben, nicht gut zu sein, sondern in diesen Bereichen gelernt haben, Probleme zu lösen, die auf diese Art und Weise lernen, Probleme zu lösen, körperlich, kreativ, die werden auch die großen Aufgaben, die großen wissenschaftlichen Aufgaben der Zukunft lösen können.
Und sehr wohl gehört es dazu, einen Umgang, einen gesunden Umgang mit ja, eigenen Niederlagen auszuprägen und auszubilden. Das ist ja sehr wichtig.
Ich möchte noch eine Sache sagen, ne? Bevor jetzt hier der Eindruck entsteht, der DFB habe diese Änderung gemacht im Interesse der Kinder, im Interesse, er wolle jetzt, dass die Kinder mehr Bewegung und Freude am Sport und so haben. Der DFB hat das gemacht, weil die wissen, wir verlieren dadurch
ja.
sofort Kinder, die, von denen wir wissen, es gibt ja Spätstarter, gibt viele. Es gibt zum Beispiel jetzt einen Profi beim FC St. Pauli, der hat nie in einem DFB-Leistungszentrum oder sonst wo gespielt. Den haben sie irgendwie spät entdeckt bei Buxtehude. Wirklich, kein Witz, bei Buxtehude.
Meinst du, ich könnte noch?
Du musst jetzt ganz stark das sein. Muss,
sag ja? niemals ja, ja. nie.
Hey, nicht, lebe na, deinen Traum.
Also, der DFB hat das nicht gemacht, weil die sagen, wir verlieren in diesen ersten Jahren bei diesen Spielen, wo die 0,23 einen auf die Fresse kriegen, verlieren wir Leute, die vielleicht hinterher gut sind oder richtig gut werden. Und die sagen, das können wir uns, Zitat, das können wir uns gar nicht leisten. Wir müssen es so machen, dass möglichst viele Kinder hier dranbleiben und wir nicht einen zukünftigen Musiala oder so übersehen. Natürlich machen sie es auch, weil es für die Kinder besser ist, aber eben nicht aus reiner Nächstenliebe, Menschenliebe, sondern weil die auch wissen, dass es viel effektiver. Und deswegen ärgert es mich umso mehr, dass so ein Vizepräsident vom DFB wie Watzke einfach nur so ein Weichlinge-Reflex da raushaut. Da kotze ich im Strahl. Aber was soll man vom BVB erwarten?
Ich habe mal gehört, und das würde da sehr, sehr gut dazu passen, dass die USA dieses Recht in Anführungsstrichen sozialistische System der Highschools nur eingeführt haben, weil sie das Space Race gegen die Russen drohten zu verlieren.
Ja,
und
ja.
sie gedacht haben, wir verlieren zu viele potenzielle Ingenieure, die aus bildungsfernen Familien kommen. Deshalb ja. lass uns sie doch alle zusammen unterrichten, damit wir das volle Potenzial unserer Schülerinnen und Schüler ausnutzen genau. können.
Dann geht's auf einmal. Und wenn es jetzt irgendeine Studie gegeben hätte, die sagt, lieber DFB, wenn ihr das jetzt ändert, dann verliert ihr Talente, dann würde es das niemals geben, niemals, sondern es gibt Vorbilder, eben England, aber auch Belgien, auch die Niederlande, die tolle belgische Nationalmannschaft, gut, die hat es jetzt bei der EM auch nicht so weit gebracht, trotzdem war ja auch eine goldene Generation. Das kommt auch, da viele sagen, auch maßgeblich daher, dass die Kinder da eben nicht sofort bewertet wurden durch ein Tabellensystem und dass die einfach Spielzeit bekommen ist. Und das ist ja der berühmte, man versucht ja immer, die Rückkehr zum Straßenfußballer. Ne? Ja. Also Leute, die immer spielen, weil man halt auf der Straße gespielt hat und dann letztlich immer irgendwie drankam. Ob das alles so romantisch war, ist die andere Frage. Aber das ist ja da der Versuch und wie gesagt, nicht pure menschenfreundlich.
Die Zeit ist um, Gentlemen. Jetzt wird abgestimmt. Ich frage nochmal, ist es Sünde, gewinnen zu wollen, Urs?
Gewinnen zu wollen ist keine Sünde.
Aber, höre ich raus, was ist eine Sünde?
Zu sagen, wir brauchen im Jugendfußball oder generell im Kindersport brauchen wir eine Tabelle, wo wir ablösen können, welche Mannschaft besser ist oder nicht, weil sonst verweichlichen die Kinder. Das ist vielleicht keine Sünde, aber einfach inhaltlich großer Mumpitz.
Alex?
Nein, gewinnen zu wollen ist keine Sünde. Es sei denn, es geschieht nur und ausschließlich aus der Haltung von Selbstsucht oder Stolz.
Wie seht ihr das zu Hause? Ist gewinnen wollen eine Sünde? Ist da was Schlechtes dran? Oder ist das völlig okay? Und wie steht ihr zu dieser Reform beim DFB Kinderfußball? Schreibt uns das doch, das würde uns sehr freuen. Und auch welche Fragen ihr gerne mal hier in dieser Runde besprochen haben mögt. Wie ihr uns erreicht, das lest ihr in den Shownotes. Und jetzt zähle ich noch den Einsatz der pastoralen Hupen. Ich habe eine bekommen, Urs seltsamerweise überhaupt keine. Und Alex hat bei einer irgendwie 2,5 bis 3. Er hat
was?
Hier, ja, du hast sogar die Arme predigend ausgebreitet hier. Das muss ja alles, auch wenn die Leute das nicht sehen, hier durch mich nachgehalten werden.
Und es wurde
werden.
Auch heller im Raum.
Genau, ja. Und dunkler bei dir in der Birne. Deshalb muss er welches Wort im nächsten Podcast einbauen?
Poolnudel.
Und das wird passieren, wenn wir uns dieser Frage widmen.
Ist es Sünde, einen Stapel ungelesener Bücher zu haben?
Bis dahin, alles Gute, tschüss!
Ist es Sünde? Ist es Sünde? ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt: Johannes Kasser.